알겠어.
Meine wichtigsten Lektionen. Ich habe das große Glück und Vorrecht, jetzt schon im 26. Jahr oder 27. Jahr nicht schon Gott nachzufolgen und habe in dieser Zeit eine Menge hochinteressanter, faszinierender Persönlichkeiten kennenlernen dürfen im In- und Ausland. Einige durfte ich persönlich kennen, andere durfte ich hören oder sehen und wieder andere von denen durfte ich predigten. Einfach aus der Konserve hören oder Bücher lesen. Und aus all diesem Fundus machte ich mir Gedanken, was wären denn so die 12 wichtigsten Lektionen, die ich in meinem kurzen Leben bisher lernen dürfte. Und wie gesagt, ich spielt mir da jetzt nichts drauf ein, sondern ich weiß, ich habe das alles von anderen und habe die Dinge inzwischen in mein eigenes Leben integriert, oft viele Jahre schon und hoffe, dass das ein oder andere jetzt hier weiter Frucht bringt und von jemandem übernommen wird. Eine der Persönlichkeiten, die ich vorher genannt habe, sitzt hier heute bei uns. Das ist die Ingeborg Schmidt. Liebe Inge, du und dein Mann, ihr beiden wart uns damals zusammen mit dem Ehepaar Graf ein großer Segen, wo wir zu eurer Chapterversammlung gegangen sind. Ihr habt uns Hände aufgelegt, wir haben den Heiligen Geist empfangen unter eurem Dienst. Ihr seid welche von denen, die ich meinte eben, von denen ich so viel gelernt habe. Ich freue mich total, dass du da bist mit deinem Sohn Björn. Danke, es ist wundervoll, euch bei uns zu haben. Letztes Mal, für die, die nicht da waren, ganz nebenbei bemerkt, wir haben eine ganz tolle Download-Plattform auf unserer Website, wo Sie kostenlos so ziemlich alles runterladen können, was wir die letzten Jahre hier gepredigt haben. Im letzten Teil ging es um die Punkte, die Frucht entsteht in den Tälern, ganz grob, nicht immer auf den Höhen unseres Lebens entsteht der Charakter, den wir bei anderen so lieben, sondern oft in den Tälern. Da entsteht Frucht, da wachsen Dinge. Wenn Schwierigkeiten im eigenen Leben kommen und ich diese überwinde, dadurch verändere ich mich, dadurch wird ein Mann, eine Frau, eine Frau. So, wir trachten immer nach den Bergen, aber eigentlich passiert das Fruchtwachsen dazwischen. Berge sind eine coole Sache, ich mag es, oben auf dem Berg zu sein. Aber oft unterschätzen wir die Talzeit. Denn durch diese Talzeit entwickeln wir uns, verändern wir uns, reifen wir. Ich habe darüber gesprochen, dass ich als Einzelner verantwortlich für mein Leben bin, so wie du oder sie für ihr Leben ebenso. Das ist ein Grundsatz, den ich gelernt habe und der mir sehr viel Entspannung gegeben hat. Denn ich bin nicht verantwortlich für dein Leben, so wenig wie du für meins. Die Wahrheit ist, dass alles, was ich tue in diesem Leben, für das muss ich bezahlen, niemand anders. Ich selbst zahle den Preis. Wenn ich falsche Entscheidungen treffe, werde ich falsche Ergebnisse bekommen. Und hinterher zu sagen, da ist aber der Staat dran schuld oder die Person oder der, es zeigt nur, dass ich noch nicht in genug Tälern gewesen bin, weil die Reife entsteht, indem ich sage, ja, ich bin verantwortlich. Ich bin heute genau das Ergebnis der Entscheidungen, die ich die letzten 10, 15 Jahre in meinem Leben getroffen habe. Die haben mich hierhin geführt, wo ich bin. Nicht die Umstände, nicht andere, nicht Leute, die mich verletzt haben oder Leute, die mich befördert haben, sondern es waren meine Entscheidungen, mit diesen Dingen umzugehen, die allen Menschen passieren. Enttäuschungen, Verletzungen, wir alle kennen das. Wir verlieren Menschen, die wir lieben. Wie gehen wir aber damit um, wenn diese Dinge passieren? Und da bin ich verantwortlich. Das ist meine Entscheidung. Ich kann niemanden dafür beschuldigen. Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht erlaube. Ihr könnt mir alle Titel der Welt geben, negative Art. Aber ob die mich beleidigen, das entscheide ich mit meiner Reaktion. Ich kann sagen, okay, ist deine Meinung, hast dein Recht auf deine Meinung, ich sehe das anders. Und schon ist das Ding an mir abgeprallt. Wer bin ich? Wichtige Frage. Wo ist mein Selbstbild? Und wir haben uns darüber unterhalten hier, über einen Kernsatz, den ich gelernt habe vor bestimmt 20 Jahren von einem Amerikaner, der mit Texas Food eine Männerkonferenz leitete, Dr. Edwin Lewis Cole, einige kannten ihn, glaube Björn, du warst bestimmt auch damals mal mit dabei. Nee, also waren einige Männer mit von uns und anderen Gemeinden in Bayern damals in Veranstaltungen. Und er sagte diesen einen Satz und er hat sich bei mir eingefressen wie wenige andere. Er sagte, ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Sein Nachsatz war, alles andere kann jeder Hund. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellen. Nicht einfach nur leben lassen oder neben ihr herleben, sondern sie glücklich machen. Ein Leben lang. In jungen Jahren, in reiferen Jahren, in alten Jahren. Mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, mit blonden oder grauen. Mit 50 Kilo oder 100 Kilo. Das ist die Kunst. Und das macht einen echten Mann aus. Diese Lektion hat mir sehr, sehr viel für mein Leben gebracht und ich glaube auch vielen anderen, die ich beraten durfte in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Nun, wir gehen weiter, weil wir feiern ja heute hier auch Konfirmation in diesem Haus. Ihr habt die beiden jungen Damen kennengelernt vorhin. Konfirmatio bedeutet Befestigung oder Bekräftigung. Und darum habe ich drei bestimmte Lektionen meines Lebens ausgesucht, die nicht nur die Konfirmanten, sondern auch uns alle anderen in unserem Glauben befestigen und bekräftigen sollen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute viele von uns überführen und korrigieren möchte, damit wir seinen guten Plan für unser Leben erkennen und erfüllen können. Und glaubt mir, sein Plan ist besser als der beste, den du oder ich haben kann. So öffne dich bitte jetzt auch für sein Reden. Und ja, er redet sogar manchmal durch mich. Lass es zu, hör hin, was ist von Gott, was ist für dich von Gott heute Morgen, und da ist was dabei. Im Römerbrief steht Folgendes, eine der herausfordernderen Bibelstellen. Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern ja, auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. In dasselbe Horn, wie der Römerbriefschreiber bläst, der Petrus im ersten Petrusbrief, er schreibt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Konfirmation wird in unserem Umgangssprachlichen auch oft mit konform gehen, gebraucht, übereinstimmen oder eben bekräftigen dessen, was die Bibel sagt, also den Eckpfeiler unseres Glaubens. Gehe ich damit konform, was ich gerade gehört habe, oder steht in mir innen drin gerade alles auf? Wie kann ich mich dem unterordnen? Du kennst meinen Chef nicht mal. Oder diese Regierungsperson. Ich habe gesehen, was für ein zwielichtiges Leben diese Person führt. Und das ist, da soll ich mich fragen, die berechtigt sind. Deswegen frage ich ja, mit was gehen wir konform? Mit unseren Gefühlen, Beobachtungen oder dem, was tatsächlich Gott in seinem Wort vorschreibt? Das ist keine Bitte gewesen. Also in meiner Bundeswehrzeit, ich war 4 Jahre bei unserer Armee, da war das ein gängiges Wort zu sagen. Das ist keine Bitte, wenn ein Vorgesetzter jemand anderem etwas auftrug. Das war dann nicht verhandelt und auch nicht diskussionsfähig. Das war einfach so. So, kann es sein, dass Gott manchmal auch so klar ist mit uns und uns sagt, das ist richtig, das ist falsch, Punkt. Ja, aber. Der Humanismus lehrt das. Ja, aber. Da wird das gelehrt und da wird das gesagt. In der Schule habe ich das gehört. Nun, viele Meinungen. Bestimmt auch viele gute Ideen, aber ich glaube nach wie vor daran, dass es nur eine Idee gibt, die wirklich richtig perfekt ist. Und das ist das Lebenskonzept, was Gott uns in der Bibel mitteilt. Darum ist es sehr wichtig, auch klar zu wissen, was die Bibel über den Bereich Umgang mit Autoritäten sagt. Autoritäten, die Gott hier in diesen Bibelstellen meint, sind Politiker, Bürgermeister, Polizisten, Lehrer, Arbeitgeber, Vorgesetzte, Pastoren, Eltern, Ehemänner und so weiter. Sich gegen von Gott gesetzte Autoritäten zu stellen, ist immer eine Katastrophe, die auch nicht immer sofort sichtbar wird. Wenn wir das biblische Prinzip von Autorität verstanden haben, dann wissen wir, dass Autorität immer von Gott gesetzt ist, um zu segnen, um zu schützen, um zu bewahren. Selbst wenn diese fehlerhaft handeln und oft Gott nicht nachfolgen. Nicht jede Autorität von Gott gesetzt ist Christ oder hat die biblischen Werte auch nur verinnerlicht. Das wissen wir. Grundsätze, die dir helfen werden, im Segen zu bleiben. Und du kannst dir jetzt ja mal die Autorität vorstellen, wo du es vielleicht am schwierigsten empfindest, sich ihr unterzuordnen. Erstens, geh immer vom Besten aus. Auch wenn du nicht jede Entscheidung nachvollziehen kannst. Wenn dein Vorgesetzter etwas entschieden hat, und dann ist es für dich bindend, es sei denn, du bist auf gleicher Ebene oder bist im Personalrat und hast in irgendeiner Weise auch ein befugtes Recht, hier zu intervenieren, dann lass es doch einfach mal so stehen. Und auch wenn deine Kollegen gerade andersrum reden und alles in Dreck ziehen, was da gesagt wird, und die Motive vielleicht sogar in Schmutz ziehen, sei du der, der sagt, okay, mein Chef hat das gesagt, ich unterordne mich ihm, er ist verantwortlich. Wenn das schief geht, ich werde das Beste tun, was ich kann, um das umzusetzen, und selbst wenn der Plan scheitern sollte. Zweitens, bete regelmäßig für die Autorität in deinem Leben. Bete für die, die über dich gesetzt sind. Bete, dass Gott sie führen kann, selbst wenn sie nicht Gott nachfolgen wollen. Bete, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie ihren Schutzauftrag und ihre Segnungsfunktion auch ausfüllen. Hier hängt es viel mehr oft an uns als an der Autorität. Gerade wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du hier eine ganz andere Möglichkeit. Ich rede nicht von Manipulation, sondern ich rede davon, diesen Personen zu helfen, durch dein Gebet ihren Auftrag gut zu erfüllen. Und drittens, folge ihnen immer, solange sie nicht gegen Gottes Wort handeln. Wenn dein Vater dir etwas sagt und du bist eine minderjährige Tochter zu Hause oder ein minderjähriger Sohn, dann ist es dein Job zu tun, was dein Vater sagt. Es sei denn, er sagt dir was, wo Gott sagt, es ist nicht in Ordnung. Lügen zum Beispiel oder etwas stehlen oder betrügen. In dem Moment musst du sogar als Christ sagen, sorry, Chef, ich kann nicht sagen, du bist nicht da, weil du bist da. Aber ich sage gerne, du bist gerade nicht zu sprechen. Ist das in Ordnung? Ich war selbst in diesen Funktionen. Ich bin ja auch erst seit 15, 16 Jahren vollzeitlich im Dienst und habe vorher ehrenamtlich die Gemeinde lange Zeit geleitet und habe in verschiedenen Firmen gedient und hatte so meine eigenen Erfahrungen durchaus, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch hinterher in der freien Wirtschaft in verschiedenen Positionen. Und ein weiterer Grundsatz, der vierte hier in dem Zusammenhang, sprich niemals negativ über die Autorität in deinem Leben vor anderen und lass nicht zu, dass andere das in deiner Gegenwart tun. Sobald also die Kolleginnen reinkommen und machen sich wieder mal über den Abteilungsleiter lustig, verlass den Ort oder stopp die Diskussion. Das ist eine Empfehlung. Solltest du mal probieren. Da passiert was. Loyalität ist immer noch eine der kostbarsten Werte in unserem Wirtschaftssystem. Loyalität, Treue, Vertrauen ist das, was mehr bezahlt wird als alles andere. Wenn du das bringst, und zwar echt, nicht nur, weil du dafür was willst, sondern wenn das deine Charakterzüge sind, dann wird dich jeder gerne befördern. Jeder will so jemanden in seiner Nähe haben, dem er wirklich vertraut, der auch noch arbeitet, wenn der Chef nicht hinguckt, vielleicht sogar doppelt so viel. Wenn das Werte sind, die du widerspiegelst, dann brauchst du dir über deine berufliche Zukunft wenig Gedanken zu machen. Fünftens, suche Gelegenheit, um solche Personen zu segnen. Ja, ich meine das ernst. Wenn ein Chef Geburtstag hat, tu ihm was Gutes. Ja, dann denken die alle, ich wäre ein Schleimer. Lass sie doch denken. Wichtig ist, dass deine Motivation nicht die eines Schleimers ist, sondern du willst die ehren und mit Respekt behandeln, die Gott über dich gesetzt hat. Einfach nur deswegen, selbst wenn die Mist gebaut haben. Das ist das Prinzip der Ehre. Es läuft völlig entgegen dem, was in unserer Gesellschaft normal ist. Deswegen verstehe ich die Stirnrunzeln, die ich so beobachten kann. Und noch ein Punkt, ein Tipp. Erwarte, dass du gesegnet wirst und diese Autoritäten von Gott als Kanäle gebraucht werden. Selbst wenn sie gar nicht an Gott glauben sollten. Ich habe bei der Armee, ich habe in meinen Arbeitsplätzen, direkt nach meiner Bekehrung, und ich habe mich mit 20 bekehrt, also das meiste meines Lebens als Arbeitnehmer war ich Christ. Ich habe die Dinge ziemlich schnell umgesetzt. Ich habe sie sehr früh erfahren, gelesen, gehört, gelernt und habe es eingesetzt. Oft gegen meine Gefühle, weil die fühlten ganz anders. Weil ich hatte wirklich Chefs, die waren nicht immer so, wie man sich sie wünscht. Aber die Folgen waren interessant. Als 20-jähriger Unteroffizier hat man mir einen ganzen Zug anvertraut. Weil die Offiziersstelle vakant war, die Leutnantstelle, die da eigentlich für notwendig gewesen wäre. Und ich war gerade 20 Jahre alt geworden. Und dann gab man mir über 30 Soldaten unter meinem Kommando. Und das ungefähr ein Jahr, bis die Offiziersstelle wieder besetzt wurde. Dann wurde ich dann Stellvertreter. So, das ist nicht wirklich normal und auch nicht üblich in unserer Armee, sowas zu tun. Ich nahm den Rat eines Vorgesetzten damals sehr ernst, der mich zu einer beruflichen Umorientierung führte. Das war nach der Bundeswehrzeit. Das war jemand, dem ich ebenfalls Respekt und Achtung entgegenbrachte und den ich verteidigte in Gegenwart seiner Untergebenen, die ihn nicht mochten. Und dieser Mann gab mir diesen Einsatz. Ich habe nicht oft mit ihm reden können, aber das hat mir eine neue Richtung gezeigt. Ich habe nochmal ganz von vorne angefangen, einen neuen Beruf gelernt. Habe auch dort das wieder angewandt, habe meine Abteilungsleiter geehrt, meine Projektleiter, meine Direktoren. Und das Ergebnis war, ich wurde gefördert, mir wurden die Türen aufgemacht. Ja, klar gab es Neider, die gibt es immer, wenn dir sowas passiert. Immer wenn es dir richtig gut geht, gibt es irgendwo jemand, der dich neidet. Aber darf der Neider so viel Einfluss auf dich nehmen, dass du die Dinge nicht mehr tust, die es dir gut gehen lässt? Das wäre doch töricht, oder? Das war auch meine Entscheidung damals, finde ich gut. Ich habe auch gesagt, nee, nur weil irgendwelche Leute irgendwas über mich denken, die mich ja gar nicht wirklich kennen, ich muss auf meine Beweggründe aufpassen. Die müssen sauber sein. Die dürfen nicht manipulativ sein, die dürfen nicht immer nur das eigene suchen, sondern die müssen segnend sein in ihrer Grundstruktur. Und dann habe ich gelernt, da hat Gott gar kein Problem mit, wenn es dir dann gut geht. Gott liebt es, dir gut gehen zu lassen. Gott liebt es, dir gute Dinge zu geben. Spaß darfst du haben, Vergnügen darfst du haben, du darfst genießen. Und ganz nebenbei darfst du mehr und mehr weitergeben an andere, weil du mehr und mehr dazu hast. So funktioniert es im Reich Gottes. Und das ist tatsächlich konträr zu dem, was viele von uns gelernt haben in ihrem Leben bisher. Ich wurde für viele höhere Posten vorgeschlagen, auch nachher, nach einer weiteren Fortbildung. Ich bekam damals die Fortbildung zum Vertriebskommunikationstrainer, die sehr teuer war, die extern lief, die mein Unternehmen richtig viel Geld gekostet hat. Und danach ging es weiter. Es wurde ein Vorschlag nach dem anderen gemacht, bis Gott mir gesagt hat, du kündigst jetzt und du gehst jetzt vollzeitlich in den Dienst als Pastor. Dann ging ich nochmal auf eine Bibelschule und machte diese Dinge. Aber das Grundprinzip hat sich tatsächlich bewährt und ich habe es immer und immer wieder erlebt. So, wenn Leute in den Raum kamen, wo ich arbeitete und sprachen negativ über meinen Vorgesetzten, dann stoppte ich die und sage ich, sorry, habt ihr dem das selber gesagt? Nö. Dann können wir entweder jetzt zusammen reingehen und ihm dasselbe sagen oder wir hören jetzt sofort auf zu reden. Was? Was bist denn du für einer? Ganz einfach, ich bin loyaler Mitarbeiter. Und ich schütze meinen Chef. Warum das denn? Das ist ein Arschkrieche. Nee. Ich habe nur ein Prinzip gelernt und da halte ich mich dran. Ich glaube, dass Autorität zu ehren und zu achten ist. Und wenn Autorität Mist baut, dann erledigt sich das früher oder später sowieso von selbst, weil jeder erntet, was er gesät hat. Und wenn dein Chef Mist macht, mach du dir keine Sorgen um seinen Mist. Das regelt sich. Ich habe es 30 Jahre mit angefangen. Es regelt sich immer. Früher oder später. Und passt du auf dich auf dein Herz, dass das in Ordnung ist. Weil sonst erntest du nämlich auch das Zeug, was in deinem Herzen anfängt zu wachsen. Ich habe auch gelernt, dass Jüngerschaft, wir sind ja eine Gemeinde, die Jüngerschaft auf ihre Flaggen geschrieben hat, dass Jüngerschaft eine Hohlschuld ist. Jüngerschaft meint, wir würden heute im Neudeutsch sagen Mentoring oder Coaching. Da ist jemand, der da ist, wo ich hin will und ich versuche, ihn dazu zu bringen, dass er in mein Leben hineinspricht, dass er mir einen Spiegel vorhält, dass er mir Dinge zeigt, die ich vielleicht selbst nicht sehe, meine blinden Flecken zum Beispiel. Und dass es jemand tut, der es aus Liebe tut und nicht, weil er irgendwas dafür haben will. Das ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft musst du dir holen. Weil die Leute, die das zu geben haben, die kämen vielleicht gar nicht auf den Gedanken, dass du das möchtest. In meiner letzten Firma, wo ich war, hatte ich einen Abteilungsleiter. Das war einer der intelligentesten Persönlichkeiten, die ich je kennengelernt habe. Der war so richtig gut in allem. Das war ein Millionär, der hat nur gearbeitet, weil er einfach Spaß an der Arbeit hatte. Der hätte es lang nicht nötig gehabt. Und den sprach ich einmal an, wo ich dieses Prinzip kennengelernt habe, Jüngerschaft. Sag ich hier, ich hätte sie gerne als mein Mentor. Und sagte, okay, Herr Trimble, lassen Sie uns mal in die Kantine gehen. Sind wir in die Kantine gegangen Was stellen Sie sich genau vor? Gute Frage. Dann habe ich ihm genau gesagt, was ich mir vorstelle. Ich stelle mir vor, dass wir uns vielleicht dreimal im Jahr unterhalten, dass Sie mir spiegeln, was Sie wahrnehmen, dass Sie mir regelmäßig Buchempfehlungen geben, wo Sie sagen, das sollten Sie gelesen haben, und dass Sie mir womöglich auch Türen aufmachen zu weiteren Fortbildungen oder auch zu Karrieremöglichkeiten, die mich weiterbringen. Okay, sagt er. Geht klar. Ich hatte mal einen Mentor. So, all die Dinge hat er getan, bis auf die Karrieremöglichkeiten, wo er dann anfing, mir die zu offerieren, habe ich gekündigt. Aber das wäre gegangen. War alles da. Ich habe seine Bücher gelesen, ich habe seine Ratschläge gehört, ich habe angefangen, Englisch zu lernen, also mehr zu lernen und diese Dinge zu tun, die mir bis heute ein großer Segen sind. So, wenn du in der Zelle bist, wir nennen unsere Kleingruppen hier Zellen, weil Zellen sind Dinge, die wachsen. Wenn du in der Kleingruppe bei uns bist, dann bitte hol dir die Jüngerschaft von deinem Leiter oder deiner Leiterin für dein Leben. Sprich mit dieser Person über Dinge, wo du sagst, da komme ich gerade nicht weiter oder da stehe ich gerade vom Berg oder da habe ich keine Ahnung, wie es geht. Eine junge Mutter braucht vielleicht Ratschläge, wie kann ich mein Kind erziehen, wie komme ich da besser klar. Jemand, der gerade auf im Karriereknick ist, braucht vielleicht hier ein paar Informationen und Hilfestellungen. Vielleicht einfach nur ein Spiegel, der mir sagt, ah, okay, deswegen stehe ich gerade hier. Ich stehe mir eigentlich selbst im Weg, oft ist das der Grund. Und so weiter und so fort. Kommunikation in der Ehe und all diese Dinge, so viel Gutes. Und wenn du einen Zellleiter hast, sprich ihn doch mal an. Kannst du dir vorstellen, können wir uns mal treffen? Kann ich dir mal was erzählen? Manchmal ist schon das Erzählen der Schlüssel. Ich spreche es mal aus und merke in dem Moment, verstehe ich. Manchmal ohne, dass dein Mentor dann noch was sagen muss und du weißt, wie es weitergeht. Aber diese Dinge ersparen wir uns oft, weil wir uns schämen. Wir wollen nirgendwo schwach aussehen. Stimmt's? In deiner Firma ist es wahrscheinlich genauso. Du hast dir wahrscheinlich noch keinen Mentor gesucht, weil du niemandem das Gefühl geben willst, dass du hier noch Entwicklung brauchst. Die Tatsache ist aber, dass jeder von uns Entwicklung braucht. Jeder. Weil wenn du schon da wärst, wo du hin möchtest oder sein solltest, wärst du wahrscheinlich glücklicher als jetzt. Aber wer ist 100% glücklich? Wer ist in einer perfekten Lebenssituation? Ich habe noch keinen getroffen. Ich weiß, dass wir alle immer wieder irgendwo ein kürzeres Brett finden in unserem großen Fass, was wir verlängern müssen, damit es weitergeht. Und das ist gut so. Dann habe ich gelernt in Bezug auf Autorität, dass ich der erste Jünger meiner Frau bin. Und wir leben das seit vielen Jahren und lehren das wo immer möglich und sagen, hey, wenn du verheiratet bist, dann mach deinen Ehepartner zu deinem wichtigsten Berater. Sei transparent hoch 10. Riskier alles. Und mach's möglichst auf Gegenseitigkeit. Hol dir Rat. Entscheide dich, wenn du diese Momente hast. Wir haben wirklich Zeit, die wir terminiert haben, mehrfach im Jahr, wo wir uns zusammensetzen, wo diese Jüngerschaft passiert. Und derjenige, der dann eben gerade der Jünger ist, der verhält sich dann auch so. Der entscheidet, die Ehebrille kurz mal zur Seite zu legen und sagen, okay, jetzt bist du meine Pastorin. Jetzt hätte ich gern einen Rat von dir. Jetzt übersehe ich mal all die Schwächen, die man ja so kennt von seinem Ehepartner. Schieb das zur Seite, dass nichts ein Hindernis darstellt, sondern ich sage, du bist meine Pastorin. Gott kann durch dich reden und in dem Moment, wo ich dich auch so behandle, weiß ich, die Tür ist offen. Und jetzt erwarte ich, dass Gott durch deine Worte einfach mir irgendwo einen Tipp gibt. Und das passiert. Gott hat nie öfters die Stimme von jemandem gehabt in meinem Leben als die von meiner Frau. So oft waren einfache Worte die Schlüssel für Gedankenkonstrukte, die ich über Tage und Wochen durchgedacht habe und kam nicht weiter. Und ich spreche einmal mit ihr und zack, wie wenn Gott sagt, warum bist du nicht früher gekommen? Ich bin doch schon in ihr. Sie ist doch der Kanal, durch den ich mehr zu dir reden will, als durch irgendjemand sonst. Hast du dich je so gesehen? Helmut, hast du dich hier so gesehen, dass deine Frau der Kanal ist, durch den Gott mehr durch dich reden will als zu jedem anderen? Frank, hast du hier deine Frau so betrachtet? Claudia, hast du deinen Mann jemals so gesehen? Ich weiß, das ist ein völliges Umdenken für viele, auch für viele von uns. Aber was hast du denn zu verlieren? Wenn Gott recht hat, und ich habe dir einiges vorgelesen dazu, dann fließt Autorität und Salbung auf diese Weise. Und es liegt an dir, den Hahn aufzudrehen oder hinzuzumachen. Wenn du immer nur auf die Schwächen von Autoritäten guckst, wirst du nie etwas nehmen können von ihnen. Weil du wirst immer in dieser Gerichtshaltung sein. Immer Kritik, negative Suchen. Das ist der Deutsche gewohnt. Das ist Standard. Geh weg von dem Standard, der bringt nichts. Kritik hat noch keinen glücklich gemacht. Feedback schon. Aber der kommt aus einer anderen Haltung. Aus einer Haltung des Wohlwollens, des Unterstützens, des Förderns. Und der Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist die Stellung der Frau. Die Gehilfin des Mannes. Oh, Was war das für ein furchtbar hässliches Wort? Das Wort, was hier mit Gehilfin im Hebräischen steht, ist dasselbe Wort, das an unzähligen Stellen immer für Gott und für den Heiligen Geist gebraucht wird. So, wenn also Gott und der Heilige Geist als Gehilfe der Menschen damals bezeichnet wird, mit demselben Wort, dann ist die Gehilfin, die ich habe, nicht mein Helferlein. Sie ist mein Mentor. Sie ist mein Ratgeber. Sie ist die den Mangelausgleich, den ich mit mir bringe. Versteht ihr? Das ist das Wort, was hier Gehilfin meint. Völlig anders, als es oft Menschen denken. Und mit dieser Bibelstelle ist viel Schindluder getrieben worden und Frauen wurden abgewertet und all das. Das ist Käse. Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig, Gott sei Dank. Stell dir vor, lieber Mann, du müsstest jemand heiraten, genauso ist wie du. Boah, wenn wir alle singen. Gott ist gut, Gott wusste, was er tut. Wir brauchen den Ausgleich. Wir brauchen die Gehilfin, die uns hilft, auch große Dinge zu vollenden und zu erreichen. Ohne die Ermutigung deiner Frau, lieber Mann, wärst du heute nicht, wo du bist. Würdest du viele Dinge nicht durchgestanden haben. Weil so stark sind wir oft gar nicht, wir Männer. Aber die Frauen an unserer Seite, das sind oft die zehn Knochen. Im Positiven. Das sind die zehn. Die halten was aus. Die sind da stark, wo wir oft dann ganz schnell schwach sind. Und denken, oh Mann, wie komme ich da wieder raus? Und die Frau steht und sagt, das kriegen wir hin. Wird alles gut. Und schon bin ich 2 Meter größer in meiner Wahrnehmung und habe wieder Mut und Kühnheit und gehe die Sache anders an, als wenn ich mit meinen Gedanken allein gelassen wäre. Mein zweiter Rat für heute, meine zweite Lektion, die ich euch mitteilen wollte, ist eine ganz einfache. Gott allein ist meine Quelle. Das klingt so einfach, als ob man nicht weiter darüber nachdenken müsste. Aber tatsächlich erwarten wir oft, dass unsere Quelle auf unterschiedliche Weise sprudelt. Wir erwarten, dass unser Gehalt uns versorgt. Wir erwarten, dass unser Doktor uns am Leben hält. Dass unsere Frau uns Befriedigung verschafft. Unser Ehepartner uns generell versorgt, Befriedigung verschafft, uns glücklich macht. Und das geht schief. Weil ich mache damit Menschen zu meiner Quelle. Vielleicht mein Chef. Vielleicht die Kunden, die ja so wichtig sind. Der wichtige Kunde, der auf keinen Fall abfallen darf. Aber wenn der geht, dann kriege ich meine Jahresprovision nicht. Das ist der große Irrtum. Wenn ich Gott alleine zu meiner Quelle mache und erwarte, dass er natürlich durch verschiedene Kanäle in mein Leben fließt, dann weiß ich eins sicher, wenn ich meinen Job morgen nicht mehr habe, hat Gott einen anderen für mich. Wahrscheinlich einen besseren. Aber, nichts aber. So ist er. Ich kenne ihn lang genug. Wenn du jemanden fast 30 Jahre kennst, so ist er. So ist er immer. Wir sind manchmal nicht so, dass wir es empfangen können, weil unser Glaube dann schwach ist oder wir dann sogar Gott die Schuld für irgendwas geben, wo er überhaupt nichts mit zu tun hat. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, Gott macht Menschen krank, Gott lässt Menschen früh sterben und so weiter und so fort. Das ist nicht Gott, der es tut. Es gibt viele Gründe, warum diese Dinge passieren, aber es ist nicht Gott, der das tut. Gott hat klar gesagt, dass er gut ist und seine Güte und seine Gnade ewig wert. Dass er nur Gutes parat hat für dich und mich. Ja, aber warum? Ist eine andere Frage. Wäre eine Predigt wert. Spare ich uns jetzt. Nur so viel. Gott alleine ist meine Quelle. Und wenn du auf einem Feld säst, und das ist das Besondere bei geistlicher Saat, wenn du auf einem Feld säst, erntest du auf mehreren anderen. Es gibt Menschen, die nicht mal Mitglieder der Gemeinde sind, die säen zum Beispiel hier rein, vielleicht finanziell, geben jeden Monat irgendeinen Betrag. Die säen hier rein, wohnen vielleicht in Bayern. Die säen also in diesen Dienst, weil das ist guter geistlicher Boden, diese Gemeinde, und ernten aber gleichzeitig bei sich zu Hause. Vielleicht in ihrer Ehebeziehung, vielleicht auf ihrem Bankkonto dort unten oder von ihrem Arbeitgeber. Wie kann das sein? Ganz einfach. Gott ist dieselbe Quelle in Bayern wie hier. Und er sieht genau, was wir tun. Und er sieht auch die Motivation, aus der wir das tun. Tun wir es aus Glauben oder tun wir es aus Furcht? Wenn ich das aus Furcht gebe, ist die Saat praktisch zerstört. Vieles davon wird nie Frucht tragen. Tue ich es aber im Glauben und in der Erwartung, dass das, was Gott gesagt hat, tatsächlich sein Ernst ist. Und ich sage, Gott, danke, du versorgst all meinen Mangel. Durch den Reichtum deiner Herrlichkeit. Das ist im Kontext von einem erhobenen Opfer aus der Bibel. Philipperbrief. Okay, er versorgt all meinen Mangel. Das heißt also, ich gebe irgendwas dein, oder vielleicht gibst du auch irgendwo ganz woanders hin. Vielleicht unterstützt du irgendeine Familie, die in Not ist. Oder irgendein Missionswerk draußen. Und du erntest da, wo du gerade bist. Da, wo du es gerade besonders brauchst. Vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in Gesundheit, wo du merkst, boah, hier geht gerade was schief, mein Körper, der macht nicht mehr so mit. Und du merkst, wow, da ist eine Verbindung da. Derselbe Gott, der das Opfer da entgegennimmt, speist mich hier mit seinen Gütern. Der große Heilungsevangelist des letzten Jahrhunderts, Dr. Oral Roberts, nachdem ja auch die Elite-Universität in Tulsa genannt wurde, der lehrte bis zu seinem Lebensende, er ist vor ein paar Jahren erst gestorben, fast 90-jährig oder über 90-jährig, und er lehrte, dass wenn wir Geld säen, wir nicht immer Geld ernten. Und er war der, der die Saat- und Erntelehre eigentlich vor 70, 80 Jahren wieder ganz neu entdeckt hat und die weit verbreitet hat in der Welt. Und er sagte, nach seiner Erfahrung gibt es ICI-Ernte, das ist Englisch, Ideas, Concepts und Insights. Er sagt, das ist das, wo hauptsächlich er seine Ernten eingefahren hat. Er hat immerhin eine Universität gegründet und ein riesiges Hospital. Und also der hat eine Menge Sachen in seinem Leben gemacht. Eine Fernsehshow, die bis heute läuft, jede Woche eine Stunde mit lauter prominenten Gästen, Jerry Lewis und Co. waren alle da. Und dieser Mann sagt, ich hab's nicht immer in Geld geerntet, ich hab's in Ideen, Konzepten und Einsichten geerntet, die dann oft zu viel Geld wurden. Und ich habe da viel drüber nachgedacht und dachte, das stimmt, Gott, das ist, was ich auch brauche. Ich brauche nicht Geld, ich brauche Ideen, Konzepte und Einsichten für mein ganzes Leben. Ich brauche die für meine Ehe, brauche ich Konzepte und Ideen, Einsichten. Ich brauche die für mein geistiges Leben grundsätzlich. Ich brauche die für meinen Beruf. Als Gott mir die Ideen für meine Bücher gegeben hat, das waren nicht gesuchte Sachen. Das waren Ideen, wo ich genau weiß, wo die herkamen. Dieselbe Quelle. So, wenn immer die Ideen nicht gibt, was soll ich denn schreiben? Meine besten Gedanken, bitte, möchte ich euch ersparen. Wenn er Ideen gibt, Konzepte und Einsichten, und du damit arbeitest, dann kommst du da an, wo du hin willst. Tief im Herzen, wenn du ihn kennst. Da kommst du an. Mein dritter Hauptpunkt für heute ist vielen von euch bekannt. Es ist inzwischen in dieser Gemeinde, glaube ich, ein geflügeltes Wort. Und dennoch möchte ich ihn bringen. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Lothar Seibert hat dieses Buch geschrieben, einige haben es gelesen. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Da ist viel Weisheit drin. Im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief steht, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber möglicherweise selbst disqualifiziere. Ich habe in den letzten 26 Jahren viele Christen ihr Rennen starten sehen. Einige waren schneller als ich. Und schienen auch viel besser voranzukommen. Viele waren mit hohem Tempo in die falsche Richtung unterwegs und zerschellten in einem Abgrund. Ihr Leben war nicht im Balance. Gott, Ehe, Gesundheit, Finanzen, da stimmte es oft nicht, weil sie zu schnell unterwegs waren, weil sie nicht die Dinge sortiert und geordnet haben, die offensichtlich waren. Sie lebten nicht in Integrität, das war ein anderer Grund. Sie hatten zwar ständig die Bibel im Mund, aber ihr Leben war so zweideutig, so unausgewogen. Es war nicht wirklich geistig. Auf der einen Seite logen sie, auf der anderen Seite priesen sie den Herrn. Was ist das? Wer will so jemandem zu Jesus folgen? Ich sicher nicht. Wenn das die Leute gewesen wären, die ich am Anfang kennengelernt hätte, ich wäre nie Christ geworden. Und derer gibt es leider viele. Zu jeder Zeit. Sie waren selbst innerlich voll Rebellion und trachteten danach, ihren Willen, ihre Vision zu leben, statt die des Herrn. Viele dieser Menschen haben sich nie eingliedern wollen in die Orte, die Gott für sie vorbereitet hat, wo sie als lebendige Steine dienen sollten. Und ich sage das immer wieder, jeder Christ ist verpflichtet von der Bibel her, sich in eine lokale christliche Gemeinde fest und verbindlich einbinden zu lassen. Wer immer das nicht tut, lebt in Rebellion. Das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort. Das heißt, da ist was zu tun und wenn ich diesen Schritt nicht gehe, dann werde ich diesen Schutz auch nie erleben, den Gemeinschaft bietet. Es gibt viele gute Gemeinden in unserem Land. Die haben alle möglichen Namen. Das sind katholische Kirchen, das sind evangelische Gemeinden, das sind freikirchliche Gemeinden wie wir, Charismatik oder Evangelikale. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wo bist du zu Hause? Bist du in der richtigen Richtung unterwegs? Oder bist du wie manch einer, der in der Fußgängerzone mit dem Schild steht, bekehr dich oder geh zur Hölle. Das stimmt ja. Aber wenn du die Leute ansprichst, ich gehöre zu keiner Gemeinde, nein, nur ich und der Herr. Da merke ich schon, wo kommt's her? Das ist keine Liebe mehr, die Motivation, sondern da ist es andere Dinge, die nicht wirklich gesund sind und die Leute abschrecken, statt sie anzuziehen. Wenn du Jesus nachfolgst und sein Wort wirklich in deinem Leben Herrschaft hat, dann werden es Leute lieben, in deiner Nähe zu sein, weil du bist eine angenehme Persönlichkeit. Du stehst für klare Werte. Du machst auch keine Kompromisse, aber du bist voll Liebe. Du kannst auch die anderen stehen lassen, die Dinge anders sehen oder die gar nichts von Gott wissen wollen. Du kannst es aushalten. Du liebst sie trotzdem. Jeder, der sich bewegt, hat eine Richtung. Beobachte das mal nachher, wenn du nach unten gehst. Sobald du dich bewegst, bewegst du dich in irgendeine Richtung. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Die Frage ist, nach was richtet sich dein Leben? Richtet sich's nach Erfolg, nach Geld, nach Sex, nach Macht, nach Familie, nach Kinder, nach Reisen, nach Gesundheit oder einfach nach spiritueller Erfahrung? Alles interessante Punkte, ohne Frage. Aber ist es das wert, mein Leben auszurichten? Ist das ein Konzept, das mein Leben trägt, auch wenn es schwierig wird? Das ist die große Frage. Das Lebenskonzept ist eine der größten Fragen jedes Einzelnen von uns hier. Wie wir hier aufgestellt sind, wird entscheiden, wie wir in den Krisen und die kommen, unseres Lebens klarkommen. Wo werden wir versagen, wo werden wir zerschellen oder wo werden wir durchkommen, auch wenn es schwierig ist? Weil wir stehen auf einem Felsen. Jesus sagt, ich bin der Fels. Wer auf mir steht, der wird nicht zerschellen. Jeder andere, egal was für ein Steinchen du dir ausgesucht hast, was für einen schönen, attraktiven Ort, der scheinbar so toll ist, wo ja auch so berühmte Leute vielleicht drauf stehen, wie Humanismus oder irgendein anderer Ismus oder irgendeine esoterische Lehre oder irgendwas an Gutmensch sein, an viel Geld geben oder einfach die Grunddinge wie Macht, Sex, Geld. Wenn die Krise kommt, von der ich jetzt rede, wirst du unter dich gucken und wirst nichts mehr sehen, außer einem großen Loch, wo du reinfällst. Das ist die Beobachtung der letzten Jahrzehnte, die ich gemacht habe bei der Bekleidung von Menschen. Es gibt nur ein Lebenskonzept, wo ich gesehen habe, dass es tatsächlich trägt, wenn nichts anderes mehr trägt. Und das ist Jesus Christus. Alles andere, vergiss es. Du kannst es ausprobieren. Einige haben es längst erlebt. Ich sehe einige verständnisvolle Gesichter hier. Wir sind schon durch Krisen gegangen und wissen, vor allem waren alle Freunde weg. Oder die Kinder sind aus dem Haus und wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Und diese Dinge passieren. Wenn das meine Fundamente waren, ouch, dann erleide ich Schmerzen, für die ich nicht geboren bin. So, wir alle laufen unser Rennen, aber wir laufen nicht wirklich gegeneinander. Das, was Paulus hier meint, ist kein Wettrennen gegeneinander. Es ist ein Wettrennen gegen uns selbst. Wenn du Jesus Christus nie bewusst die Herrschaft und Leitung über dein Leben gegeben hast, dann laufst du dein Rennen gegen die Zeit. Denn die läuft ab. Es wird einen Moment geben, da hört dein Körper auf zu existieren. Und andere, da hört meiner auf zu existieren. Alle 2 Sekunden hört irgendwo auf der Erde ein Leben auf zu existieren. So schnell geht's. Die Frage ist, bin ich vorbereitet auf diesen Moment? Wo bin ich danach? Glaub mir, das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Die ist wichtiger als die Frage, wie gut das Essen gleich schmeckt. Oder wie toll das die Geschenke werden für Paulina und Marlina. Diese Frage ist die wichtigste Frage von jedem von uns hier. Und ich bin nicht sicher, ob die jeder schon für sich so beantwortet hat, dass er gleich entspannt essen kann. Sollte die Küche einen Fehler gemacht haben? Wo landen wir danach? Manuela, vergib mir. Oh, die haben sich so viel Mühe gemacht. Das wird fantastisch. Ihr braucht keine Furcht haben. Ich esse sogar als Erster, wenn es sein muss, um euch das zu beweisen. Oh mein. Die höchste Form der Liebe ist Disziplin. Und Paulus gebraucht dieses Wort hier gleich 2-mal, um zu beschreiben, was sein Leben so erfolgreich machte. Es gibt 3 grundsätzliche Entwicklungsstufen, die uns die Richtung ausloten lassen, zu der jeder Mensch von Gott berufen ist. Und ich habe das mal anhand der Namen meiner Kinder festgemacht. Und das ist immer noch gültig. Ich habe gesagt, erste Entwicklungsstufe ist Gnade. Grace. Alles beginnt mit der Gnade. Wenn wir diese im Glauben empfangen, korrigiert Gott alle die falschen Richtungen aus unserer Vergangenheit. Er wäscht all den Schmutz ab und das ganze Versagen unseres Lebens und schenkt uns einen ganz neuen Start. Das ist der Startpunkt für jeden Mensch, der Christ werden will. Und ihr merkt schon, ich meine mit Christ nicht Mitglied einer Kirchengemeinde. Sie können ihr ganzes Leben lang in irgendeiner Kirche oder Freikirche gewesen sein, ohne Christ zu sein. Die meisten Menschen in unserem Land leben das so. Darf ich das so sagen? Wir haben etwa 1,8% bekennende Christen in allen Kirchen Deutschlands zusammen. Das ist eine Minderheit. Darf ich das so sagen? Es sind viel mehr Kirchenmitglieder da, als tatsächlich Christen da sind. So, die Untersuchung ist auch nicht von mir, aber sie ist sehr glaubhaft von einem Institut aufgestellt worden, vor einigen Jahren schon. Das Zweite, was dann passiert nach der Gnade, ist, es kommt Heilung in unserem Leben. Nach meinem Sohn Raphael. El Rapha ist das hebräische Wort für der Herr, dein Arzt. So, nach Grace kommt Raphael. El Rapha, die Heilung, nach Gnade Heilung. Diese zweite Station des göttlichen Plans heilt unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper und möchte die Kraft, Würde und Gesundheit gemäß des Schöpfungsplans Gottes in uns wiederherstellen. Unser Körper ist gemacht für ein langes Leben. 120 Jahre, spricht die Bibel, was eigentlich der Plan ist. Wenige erreichen das Alter. Einige von uns haben es vor, oder? Hat das jemand vor? Hi, Uwe. Da sind schon ein paar. Okay. Also kommt dann nochmal in 60 Jahren bei mir vorbei und dann 70 und dann könnt ihr gucken, ob ich es geschafft habe. Na ja gut, ob du es geschafft hast, wird vielleicht davon abhängen, ob du bei mir vorbeikommen kannst. Okay, dann, wenn also Gnade kam und wir Gott kennenlernen durften, weil wir es nicht verdienen, keiner hat Gott verdient, jeder hat gesündigt, das ist eine Wahrheit, die, glaube ich, keiner leugnen kann. Jeder hat den Gedanken gesündigt, jeder hat Dinge gesagt oder getan, die er eigentlich bereut oder weiß, die waren falsch. Eine Sünde trennt für immer von Gott, das ist biblische Lehre, aber Gnade macht den Weg wieder frei. Wenn wir hingehen und sagen, Gott, vergib mir, dann sagt er, okay, komm her, mein Junge, komm her, meine Tochter, komm nach Hause, sei wieder bei mir, ich möchte mit dir Kontakt haben, ich möchte dein Leben führen, ich möchte dich dann im zweiten Schritt heilen und wiederherstellen. Wir laden immer zu Begegnungswochenenden ein und sagen, das ist der Ort, wo du dir zwei Jahre Gottesdienste ersparst. Du kommst hier sehr schnell an den Stand der Wiederherstellung, der inneren Heilung, die Gott für dich hat. Und das ist cool. Wir haben ja im Herbst auch wieder ein solches Begegnungswochenende, wurde eben ja auch angesagt. So seid dabei, wenn du noch nie auf so einem Ding warst. Nimm es mit. Und wenn du schon da warst, kommst du eh gerne das zweite und dritte Mal. Weil die Kraft Gottes ist so dimensioniert dort, wie auf nichts anderem, was wir hier so tun. Das Dritte, was dann passiert ist, dass Heldentum einkehrt. Mein kleinster Sohn heißt Kaleb. Kaleb war einer der beiden großen Helden Israels bei der Landeinnahme. Einer der beiden von den 12 Kundschaftern, der sagten, wir können die Riesen überwinden. Gott hat gesagt, wir können es machen, komm, lass uns gehen. Aber die Mehrheit hat gesagt, nein, wir sind wie Heuschrecken in den Augen, wir können nicht gehen. Und die Angst hat um sich gegriffen, das ganze Volk fing an zu weinen und hat Angst und hat gesagt, nein, wir gehen nicht. Das Ende war, ihr wisst, das Volk musste 40 Jahre in der Wüste bleiben. Die Generation starb komplett aus, bis auf Kaleb und Josua. Deswegen ist Kaleb mein Held. Und das ist das, was dann passiert. Wenn du Gnade empfangen hast und Wiederherstellung und Heilung empfangen hast, dann geht es gar nicht anders. Du fängst an, das Heldentum zu leben, was Gott in dich hineingelegt hat. Du wirst eine Heldin oder ein Held Gottes. Du wirst Dinge tun, wo du heute sagst, hätte ich mir nie zugetraut. Viele, die heute hier stehen, Musik machen oder predigen oder Dienste tun, die hättest du vor 10 Jahren nie dazu bekommen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen oder vor Menschen überhaupt irgendwas zu sagen. Es passiert, weil Wiederherstellung stattgefunden hat und weil Menschen auf einmal viel mehr daran interessiert sind, Gott zu dienen, als ihrer Menschenfurcht weiterzufolgen oder anderen Ängsten. Und das ist die dritte Station und führt zum eigentlichen Auftrag unseres Lebens. Gott möchte uns so reich beschenken, dass es in uns überfließt und so Menschen in unserer Umgebung mit dem guten Leben, das Gott schenkt, in Berührung kommen. Gottes Ziel sowohl mit Jesu Tod am Kreuz wie mit deinem und meinem Leben ist es, dass Menschen zurück zu ihm finden, echtes, ewiges Leben empfangen und in Beziehung mit Gott leben. Das ist Gottes Definition eines Helden. Alle anderen Dinge sind sekundär. Dein Job, selbst Familie und all diese wunderschönen Dinge werden in der Ewigkeit nicht die Rolle spielen, wie wenn du einen Menschen zu Jesus geführt hast. Wenn du eine Frau, einen Mann dazu gebracht hast, dass er sich Jesus Christus anvertraut hat und dann merkst du, wow, jetzt lebt die ihr eigenes Leben mit Gott. Gott führt sie dann die nächsten Schritte, sie liest die Bibel, sie geht in irgendeine Gemeinde, lässt sich einbinden, wird Teil von Gottes Plan für diese Generation und Dinge passieren, die oft unmöglich waren. Wir haben eben von Jim Elliot gehört, ja, ein junger Mann, der sein Leben gegeben hat für etwas, was ihm wichtiger war, als sein kleines Kind und seine Frau war. Und Leute, wir lieben unsere Frauen, wir lieben unsere Männer, unsere Kinder. das ist Priorität 1, direkt nach Gott. Weil wir haben gelernt, wenn wir Gott auf Nummer 1 setzen, dann und nur dann haben wir die Liebesdimension, die unsere Frauen, unsere Männer, unsere Kinder brauchen. Also aus mir heraus ist es schnell leer. Ja, ich habe auch Liebe, aber irgendwann ist der Punkt, wisst ihr, die Waagschale, da ist das Negative auf einmal stärker und dann werde ich ebsch. Kennt ihr diese Momente? Also mir geht das so, manchmal. Und wenn ich dann zu Gott gehe, dann merke ich, wie der Liebesdank wieder aufgefüllt wird und dann fließt wieder nach und ich kann dann Leute lieben, auch die es vielleicht nach meiner Einschätzung da gar nicht so verdienen. Und dann erinnere ich mich wieder, dass es mir ja gerade so geht. Was verdiene denn ich? Wo will ich denn mein Recht hernehmen? Gott, ich muss aber jetzt geliebt werden. Ich habe doch gar nichts zu bringen. Es ist pure Gnade. Und wenn ich das erkenne, dann bin ich auch fähig, anderen Gnade zu geben. Dann gehe ich mit Leuten entspannter um, wo ich vielleicht vorher geschimpft und gemeckert hätte. Weil hey, die verdienen es doch genauso wenig wie ich. Und Gott liebt sie und er will sogar durch mich Menschen lieben. Wie gut ist das denn? Oh, ihr seid so wenig begeistert heute. Ich fasse zusammen. Mein erster Tipp heute war, erkenne Autorität als Segen. Hör auf, gegen Autoritäten zu kämpfen. Du musst nicht tun, wenn sie dir was sagen, was gegen Gottes Wort ist, aber ansonsten tust du einfach. Lass los, du musst nicht kontrollieren, was deine Autoritäten tun. Die müssen verantworten. Du musst deinen Job tun. Egal, ob das die Eltern sind, dass die Lehrer sind, ob das die Vorgesetzten sind und so weiter. Geh mit Autorität anders um. Und Gott alleine ist deine Quelle. Oder meine zumindest. Das ist mein zweiter heißer Tipp. Und dann, dass die Richtung wichtiger als die Geschwindigkeit ist. Habe ich euch auch nicht verschwiegen. Doch es gibt noch eine vierte Station. Ich nenne sie die Endstation. Wenn wir die drei Wege gegangen sind und haben Gnade, Heilung und den Geist des Helden, dann kommt die vierte Dimension und das ist die letzte Station. Das ist der Zielort unserer Reise und die Bibel nennt den Himmel. Es ist der Ort, den wir nur dann erreichen können, wenn die Richtung unseres Lebens auch stimmt. Denn wenn die Richtung nicht stimmt, egal wie schnell ich bin, ich werde nie da ankommen, wo ich eigentlich hin möchte oder hin sollte. Stimmt's? So, lass es doch nochmal stehen. Ich sage ja, wir haben so ein bisschen katholische Elemente heute im Gottesdienst. Wir stehen ein bisschen öfters auf und setzen uns wieder hin. Knien ist in den Reihen nicht ganz so einfach. Mach mal hier vorne. Aber dieser Moment ist jetzt ein sehr ernster. Weil möglicherweise ist es das erste und vielleicht auch das einzige Mal, wo Gott auf die Weise zu dir gesprochen hat, wie er es getan hat. Und du weißt, dass er das getan hat, wenn du eine große Unruhe in dir empfindest. Und du spürst, du hast gerade deinen Frieden verloren, wenn du überhaupt einen hattest. Und du fühlst dich gerade merkwürdig und hinterfragst gerade so ein paar Sachen. Ärgerst dich vielleicht gerade über mich, aber merkst, dass es gar nicht wirklich um mich geht, sondern um dich geht. Und ein Schlüssel oder der Schlüssel, um das zu entwirren, ist, ja zu Gott zu sagen. Zu dem Gott, der am Kreuz für dich und mich starb. Dieser Moment ist heilig und für dich einmalig, wenn du ihn nutzt. Wenn du Jesus Christus noch nie zu deinem Herrn gemacht hast, noch nie gesagt hast, Gott, vergib mir meine Schuld, meine Lebensschuld, dann ist die Hölle für dich genauso sicher wie der Himmel für die, die das getan haben. So einfach ist es. Himmel und Hölle. Simpel, einfach, schwarz-weiß. Es gibt viele Grautöne, aber hier gibt es auch schwarz und weiß. Und Gott möchte das klar sagen, weil er liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du gerne zu ihm kommst. Weil dafür bist du geboren. Das ist der Grund deiner Existenz. Und jeder, der sagt, ich weiß das eigentlich, ich spüre das auch in mir. Da ist eine Bestätigung da. Die kann ich nicht wirklich festmachen, aber die ist in mir. Und ich möchte diesen Schritt gehen. Ich möchte auf Jesus zugehen. Bitte, du gehst nicht auf diese Gemeinde zu, vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber es geht um dich und es geht um ihn. Und die Verbindung kannst du heute festmachen. Das ist ein Kontaktpunkt für diese Verbindung. Was danach passiert, liegt an Gott und dir. Und wenn du das möchtest, dann schließ doch deine Augen und bete mit mir. Sprich mir laut nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Herr, vergib mir. Und mach mich heil. Komm jetzt in mein Leben. Herr, ich will dir folgen. von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.